herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 16. November. Ich bin Ilonka und ich freue mich, mit euch weiterzulesen in unserer täglichen Bibellese. Ich werde die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Nehemia Kapitel 3 – Wiederaufbau der Stadtmauer. Der hohe Priester Eliaschib baute zusammen mit seinen Mitpriestern das Schaftor wieder auf. Dann weihten sie es und setzten seine Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt bis zum Turm der 100 und dem Hananel-Turm weihten sie ein. Den anschließenden Mauerabschnitt bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur ben Imri. Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie setzten die Balken und die Torflügel ein und brachten Riegel und Sperrbalken an. Neben ihnen arbeitete Meremot ben Uria, der Enkel des Hakkots. Daneben baute Meschulam ben Berecha, der Enkel von Meschesabel. Den nächsten Abschnitt setzte Zadok ben Baana instand. Die Männer von Tekoa besserten das anschließende Stück aus. Doch die Vornehmen dieser Stadt weigerten sich mitzuarbeiten und gehorchten dem Statthalter nicht. Das Jeschana-Tor wurde von Jojada ben Paseach und Meschulam ben Besotja instand gesetzt. Sie setzten die Balken und die Torflügel ein und brachten Riegel und Sperrbalken an. Neben ihnen baute Melatja aus Gibeon, Jadon aus Meronot und die Männer von Gibeon und Mizpa. In der Nähe dieses Teilstücks befand sich der Amtssitz des Statthalters der Westeuphrat-Provinz. Daneben arbeitete ein Goldschmied, Uziel ben Haja. Und neben ihm der Salbenmischer Hanania. Sie befestigten Jerusalem bis zur breiten Mauer. Neben ihnen baute Refaja ben Hur, der Vorsteher des einen Halbbezirks von Jerusalem. Jedaja ben Harumaf setzte den anschließenden Teil gegenüber seinem eigenen Haus instand. Neben ihm baute Hattusch ben Hashabnea. Einen weiteren Abschnitt besserten Malkia ben Harim und Haschub ben Pahat Moab aus, dazu den Ofenturm. Daneben baute Shalom ben Lohesh zusammen mit seinen Töchtern. Er war der Vorsteher des zweiten Halbbezirks von Jerusalem. Das Taltor besserten Hanun und die Bewohner von Sanoach aus. Sie setzten die Torflügel ein und brachten Riegel und Sperrbalken an. Außerdem besserten sie von dort noch 500 Meter Mauer bis zum Misttor aus. Das Misttor selbst baute Malkia ben Rechab wieder auf, der Vorsteher des Bezirks Bet Kerem. Er setzte seine Torflügel ein und brachte Riegel und Sperrbalken an. Das Quelltor baute Shalom ben Kohose wieder auf, der Vorsteher des Bezirks Mispa. Er überdachte es, setzte seine Torflügel ein und brachte Riegel und Sperrbalken an. Außerdem baute er die Mauer am Teich der Wasserleitung beim Königlichen Garten, bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Am nächsten Mauerabschnitt arbeitete Nehemja ben Asbuk, der Vorsteher des einen Halbbezirks von Bet-Zur. Dieser Teil der Mauer lag den Königsgräbern des Hauses David gegenüber und erstreckte sich bis zu dem dort angelegten Teich und dem Haus der Helden. Den nächsten Mauerabschnitt besserten die Leviten unter Rehum ben Bani aus und den folgenden Haschabja, der Vorsteher des ersten Halbbezirks von Keila. Nach ihm arbeiteten Leviten unter Binui ben Henadad, dem Vorsteher des zweiten Halbbezirks von Keila. Neben ihm baute Esa ben Jeschua, der Vorsteher von Mizpa. Sein Abschnitt lag gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch ben Sabai mit großem Eifer den Mauerabschnitt zwischen dem Winkel und dem Eingang zum Haus des Hohenpriesters Eliaschib aus. Den nächsten Abschnitt bis zum Ende vom Haus des Eliaschib baute Meremot ben Uria, der Enkel von Kotz. Neben ihm arbeiteten die Priester, die im Umkreis wohnten. Daneben setzten Benjamin und Haschub die Mauer gegenüber ihren Häusern instand und das anschließende Stück Asaja ben Maasea, der Enkel Ananias. Den nächsten Abschnitt vom Haus Asajas bis zum Winkel und zur Ecke der Mauer baute Binui ben Henadad. Palal ben Usai arbeitete an der Mauer gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm, der am Königspalast beim Wachthof vorspringt. Pedaja ben Parosch und die Tempelsklaven, die auf dem Ofel wohnten, besserten den Teil vom Wassertor auf der Ostseite bis zum vorspringenden Turm aus. Am nächsten Teil vom vorspringenden Turm bis zur Mauer am Ofel arbeiteten die Einwohner von Tekoa. Den Abschnitt oberhalb des Rosttores setzten die Priester instand, jeder das Stück, das seinem Haus gegenüber lag. Auch Zadok ben Immer baute den Teil der Mauer wieder auf, der seinem Haus gegenüber lag, und nach ihm baute Schemaja ben Sechania, der Wächter vom Osttor. Den nächsten Teil bauten Hanania ben Schelemja und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, wieder auf. Meschulam ben Berechja arbeitete an dem Abschnitt gegenüber seiner Wohnung. Nach ihm baute der Goldschmied Malkia die Mauer bis zum Haus des Tempelsklaven und Händler, gegenüber dem Wachttor, und bis zum oberen Raum an der Mauerecke. Den letzten Mauerabschnitt von dort bis zum Schaftor bauten die Goldschmiede und Händler wieder auf. Spott der Feinde. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er wütend und ärgerte sich sehr. Er spottete über die Juden und sagte vor seinen Vertrauten und dem Heer von Samaria: Was machen diese elenden Juden da? Wollen sie einfach drauf losmauern? Wollen sie Opfer bringen und es an einem Tag schaffen? Wollen sie diese verbrannten Steine aus dem Schutt wieder zum Leben erwecken? Der Ammoniter Tobia neben ihm sagte: Sie sollen nur bauen. Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, wird er sie wieder einreißen. Hör doch, unser Gott, wie sie über uns spotten. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Gib sie der Plünderung und der Gefangenschaft preis. Deck ihre Schuld nicht zu. Lösch ihre Sünde vor dir nicht aus. Denn durch die Beleidigung der Bauenden wollen sie dich treffen. Trotz allem bauten wir an der Mauer weiter. Und schon bald war sie bis zur halben Höhe geschlossen. Denn alle waren mit Eifer an der Arbeit. Hosea Kapitel 13. Letzte Abrechnung mit Israel. Wenn Ephraim redet, zitterten alle. Der Stamm war in Israel stark. Durch Baal machte er sich schuldig und verfiel dem Tod. Dennoch sündigten sie weiter und machten sich ein Gussbild, Götzen aus Silber, wie sie es verstehen, alles ein Werk von menschlichen Künstlern. Dann behaupten sie noch, Menschen, die Gott opfern, müssen das Kälbervieh küssen. Deshalb werden sie verschwinden wie die Wolke am Morgen, wie der Tau, der früh vergeht, wie Spreu, die vom Dreschplatz weht, und wie Rauch, der aus der Luke dreht. Doch ich bin Jahwe, dein Gott, schon seit der Zeit in Ägypten. Du kennst keinen Gott außer mir, und es gibt keinen anderen Retter. Ich habe dich in der Wüste versorgt, im Land der glühenden Hitze. Als sie ihre Weide hatten, wurden sie satt. Als sie satt waren, erhob sich ihr Herz, darüber vergaßen sie mich. Darum wurde ich wie ein Löwe für sie, lauerte wie ein Leopard am Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen geraubt sind, und reiße ihnen den Brustkorb auf. Ich fraß sie dort wie ein Löwe. Die wilden Tiere zerfetzen sie. Es ist dein Untergang, Israel, dass du gegen mich, deine Hilfe, bist. Wo ist nun der Schutz deines Königs, der dich rettet in all deinen Städten? Wo sind deine Richter, von denen du sagtest, gib mir Obere und einen König? Da gab ich dir einen König im Zorn und nahm ihn zornig wieder weg. Ephraims Schuld ist verschnürt, aufbewahrt ist seine Sünde. Es kommen die Wehen für seine Geburt, aber er ist ein törichter Sohn, denn er tritt nicht zur richtigen Zeit in den Muttermund ein. Aus der Gewalt der Toten sollte ich sie befreien, aus dem Tod sie erlösen? Herbei mit deinen Seuchen, Tod, herbei mit deinem Pestfieber, Kruft! Ich kenne jetzt kein Mitleid mehr. Mag Ephraim auch zwischen Flussgras gedeihen, es wird ein Ostwind kommen, ein Sturm Jahwes. Er steigt aus der Wüste auf, trocknet seine Brunnen aus, lässt alle Quellen versiegen, er plündert euch aus, schafft alle eure Schätze weg. Samaria wird es büßen, denn es hat sich gegen Gott empört. Sie fallen durch das Schwert, ihre Kinder werden zerschmettert, ihre Schwangeren aufgeschlitzt. Apostelgeschichte, Kapitel 27, die Verse 1 bis 26. Abreise nach Rom. Als unsere Abreise nach Italien beschlossen war, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann namens Julius aus der sogenannten kaiserlichen Kohorte übergeben. Eine Anmerkung: Die kaiserliche Kohorte war eine syrische Hilfstruppe von etwa 500 bis 1000 Mann mit diesem Ehrentitel kaiserliche Kohorte. Weiter im Text. Wir gingen an Bord eines Schiffes aus Atramytion, das die Küstenstädte der Provinz Asia anlaufen sollte. Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich, begleitete uns. Am nächsten Tag legten wir in Sidon an. Julius behandelte Paulus sehr entgegenkommend und erlaubte ihm, seine Freunde aufzusuchen und sich von ihnen mit allem Nötigsten versorgen zu lassen. Wieder auf See zwang uns ein Gegenwind, im Schutz der Ostküste von Zypern weiter zu segeln. Wir durchfuhren das Meer entlang der Küste von Zilizien und Pamphylien und erreichten schließlich Myra in Lycien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns an Bord. Viele Tage machten wir nur wenig Fahrt und kamen mit Mühe auf die Höhe von Knidos. Weil wir Knidos wegen des starken Windes aber nicht anlaufen konnten, nahmen wir Kurs auf Kreta. Wir steuerten an Kap Salmone vorbei und segelten dann an der windgeschützten Seite der Insel entlang. Mit großer Mühe erreichten wir so einen Ort namens Kaloi Limenes, nicht weit von der Stadt Lasea entfernt. Inzwischen war geraume Zeit verflossen. Sogar der jüdische Fastentag im Herbst war schon vorüber. Weil jetzt die Schifffahrt gefährlich zu werden begann, warnte Paulus die Besatzung. »Männer«, sagte er, »ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur die Ladung und das Schiff, sondern auch unser Leben.« Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr Vertrauen als den Worten des Paulus. Außerdem war der Hafen zum Überwintern nicht geeignet. So sprach sich die ganze Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu gelangen, einem griechischen Hafen für Kreta, der nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist. Dort wollte man überwintern. Eine Anmerkung: Mit dem Hafen für Kreta ist kein Hafen auf Kreta gemeint, man wollte ja Kreta verlassen, sondern ein Hafen für den Seeverkehr von und nach Kreta. Wahrscheinlich handelt es sich um den Hafen von Phönikus an der Südspitze von Messenien. Das ist die westlichste der drei Südspitzen der griechischen Halbinsel Peloponnes, also 170 Kilometer südwestlich von Korinth. Weiter im Text. Ihr fahrt im Sturm. Als dann ein leichter Südwind einsetzte, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten die Anker und segelten so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch kurz darauf brach von den Bergen der Insel her ein Wirbelsturm los, der sogenannte Eurakylon, und riss das Schiff mit. Weil wir dem Sturm gegenüber machtlos waren, mussten wir uns treiben lassen. Im Schutz der kleinen Insel Kauda gelang es uns mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Bord zu ziehen. Dann sicherten die Seeleute das Schiff, indem sie Taue um den Rumpf spannten, und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, brachten sie einen Treibanker aus und ließen das Schiff treiben. Noch eine Anmerkung: Die große Syrte, die sich westlich der Kyrenaika befindet, war wegen ihrer wandernden Sandbänke und unberechenbaren Strömungen von den Seeleuten gefürchtet. Das ist heute der Golf von Benghazi. Und ein Treibanker ist eine große Holzplanke, die durch Gewichte unten und eine leere Tonne oben senkrecht im Wasser gehalten wurde und die Fahrtgeschwindigkeit des Schiffes abbremste. Weiter im Text. Weil der Sturm uns stark zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung ins Meer. Und einen Tag später warfen sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig über Bord. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen. Der Sturm ließ nicht nach und so schwand zuletzt jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr essen. Da erhob sich Paulus und sagte: Ihr Männer, man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Doch jetzt ermahne ich euch, nicht den Mut zu verlieren, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Letzte Nacht kam nämlich ein Engel Gottes zu mir, des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir: Paulus, du musst dich nicht fürchten. Gott will, dass du vor den Kaiser trittst, und er wird deinetwegen allen, die mit dir fahren, das Leben schenken. Habt also Mut, Männer, ich vertraue Gott, dass es so kommen wird, wie er mir sagen ließ. Und er hat bestimmt, dass wir an einer Insel stranden. Das war die Bibellese für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus 1. Samuel 2, Vers 2. Es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Und dazu aus Matthäus 7, Vers 24, wo Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.